Actualmente nos encontramos viviendo
Wir leben momentan in schwierigen Zeiten, in denen das Gleichgewicht
profundas,
des Lebens stark beschädigt wurde. In einigen Fällen ist der verursachte Schaden unwiderruflich. Die Gewalt, die einige Gebiete durch Zerstörung und Ausbeutung erleiden, hat ihren Ursprung in der westlichen Vorstellung von Entwicklung, verankert in kolonialistischen Ideen, die indigene Weltanschauungen im gesamten Gebiet der Abya-Yala unsichtbar gemacht haben. Die kolonialistischen Ideen spiegeln sich auch heute noch im Kapitalismus und dem Patriarchat wider, die ebenso unsere Lebensweise dominieren. Das hat seinen Ursprung in der Art und Weise, wie wir im Moment mit der Erde und der Luft, dem Wasser und anderen Menschen in Verbindung stehen. Jedes Mal, wenn ein Fluss verseucht wird oder Gletscher zur Gewinnung der Mineralien im Gestein zerstört werden, entstehen Folgen für die Gesundheit der Menschen. Das bedeutet es, wenn man den Körper als unseren wichtigsten Raum betrachtet. Und aus der Perspektive des Buen Vivir sind wir eingeladen, die aktuellen Lebensstile unter der Infragestellung der modernen und kolonialen Rationalität zu überdenken. Denn diese hat uns dazu verführt, auf bequeme Art und Weise zu leben, umgeben von technischen und audiovisuellen Stimuli, Güter anhäufend und unermüdlich arbeitend, um Geld zu erwirtschaften, aber ohne zu wissen, wie die Vögel heißen, die dort leben, wo du lebst, die sich an deinem Fenster niederlassen, und ohne zu wissen, wie man etwas aus der Erde erntet.
Ich lebe heute noch in ländlichen Gemeinden und erlebe deshalb auch den tiefen Schmerz ihrer Zerstörung. Die Werbeanzeigen von Coca-Cola oder von Biersorten sind die äußeren Zeichen eines Individualismus und des Bruchs mit der ehemals verbindenden Vision des Buen Vivir. Wir leben hier in Mexiko unter dem großen Einfluss der USA und haben viele Immigrantinnen, die dort arbeiten oder die Illusion haben, dort viel Geld zu verdienen. Sie haben die Verbundenheit mit ihrer Gemeinde verloren und die Perspektive eines Buen Vivir in ihrer Ursprungsgemeinschaft. Das Thema Geld ist ein wichtiger Aspekt.
Man spricht von Trockenheit, weil der Wassermangel in Zeit und Raum permanent bestehen bleibt. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Auf der einen Seite haben der Rückgang von Niederschlägen und das Schmelzen von Eis, provoziert durch den Klimawandel, die Vorkommen an Wasser in Flüssen beeinträchtigt. Und auf der anderen Seite finden im gesamten Tal des Flusses Aconcagua extraktive Prozesse statt, die das Gebiet von der Cordillera bis zum Meer verwüstet haben. Darunter Bergbau, in Monokultur angebaute Avocados und Zitrusfrüchte, die Expansion der Immobilienindustrie, der Bau von Autobahnen und Hochspannungsmasten und die Installation von komplexen Industrien, wie beispielsweise im Fall der Kommune Puchuncavi, die auch zu den sogenannten Zonen des Opfers gehört. Das sind ganz eindeutige Beispiele für menschliches Handeln und das sich nicht verbinden mit der Natur, um all diese Aktivitäten und Extraktionen durchführen zu können.
Y estas extracciones.
An dieser Stelle weichen Miri und ich bewusst für ein paar Minuten von unserem Gesprächskonzept ab. Wir wollen nämlich einen Hinweis Valerias von eben aufgreifen, der beispielhaft für die globalen Zusammenhänge und Dilemmata steht, mit denen sich ein gutes Leben unter Nachhaltigkeitskriterien auseinandersetzen muss. Der forcierte Aufstieg der Avocado zum kulinarischen Liebling der EuropäerInnen, häufig gerade im Rahmen einer vegetarischen Ernährung, und der mit ihrer steigenden Nachfrage verbundene Anbau auf Großplantagen, in Monokultur, die der Bevölkerung das Trinkwasser entziehen. In den nächsten 2,5 Minuten teilen wir deshalb mit euch einige Audioausschnitte aus einem Dokumentarfilm des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders Phoenix von 2018. Vorab schon mal 3 grundsätzliche Infos rund um die Auswirkungen des Avocado-Booms.
Für 1 Kilogramm Avocados, also je nach Größe 1 bis 6 Stück, werden bis zu 1000 Liter Wasser gebraucht, rund 8-mal mehr als für Kartoffeln. In den besseren Hanglagen reifen die Avocados schneller und werden größer. Für den Anbau dort wird Grundwasser aus bis zu 120 Metern Tiefe hochgepumpt. KritikerInnen sagen dazu, das Wasser, das in Chile fehlt, wird in Form von Avocados nach Europa verschifft. Und das übrigens in speziellen Kühlcontainern, denn die KundInnen sind es gewohnt, Avocados essfertig in den Auslagen zu finden. Die grünen, unreifen Avocados müssen deshalb in riesigen Kühlkammern reifen. Feuchtigkeit und Hitze werden simuliert. Das verschlechtert die Ökobilanz zusätzlich.
Die Avocado, ein Superstar in globalen Gourmet-Tempeln und in sozialen Medien, hip und begehrt. Die Avocado ist eine sehr vielfältige Frucht. Gleichzeitig steht sie für gesunde Ernährung, für eine neue kulinarische Schule. Was bedeutet der Avocado-Boom für die Menschen in den Anbauregionen? Welchen Preis zahlen sie für die globale Nachfrage nach dem Superfood? Wenn allen klar wäre, dass Chilenen ohne Wasser leben müssen, wegen der Avocados, dann müsste Europa aufhören, Avocados zu importieren. Avocado-Burger, Salate, Toasts. Gerichte, entworfen von Designern. Für eine Zielgruppe, die weiß, was sie will. Wir ernähren uns bewusst und wissen, dass sie sehr gesund sind. Sie hat gesunde Fette, gut für mich. Die Idee kam holländischen Marketing-Experten, die eine Geschäftsidee suchten. Wir wollten keinen weiteren Burgerladen aufmachen, sondern ein ungewöhnliches Restaurant. Was gab es bis dato noch nicht? Klar, Avocado, mit der kannst du alles machen. Ein Ende des Booms? Eher nicht. Wir haben eine Franchise-Strategie entwickelt, einen Investor gefunden und arbeiten hart. 150 Menschen weltweit haben Interesse, ein solches Restaurant bei sich aufzumachen. In den nächsten Monaten kommen die ersten. Vor dem Avocado-Boom, sagt Rodrigo, habe es genug Wasser für alle gegeben. Dann erst seien die Großplantagen entstanden und mit ihnen der Wassermangel. Wenn ein Fluss austrocknet, geht das gesamte Ökosystem kaputt. Ohne Verdunstung entstehen keine Wolken mehr und es regnet noch seltener. Der Wasserkreislauf wurde gestört durch die großen Avocado-Exporteure. Den Schaden am Ökosystem kann man nicht mehr rückgängig machen. Vorbei die Zeiten, in denen Kleinbauern Bohnen, Mais und Kartoffeln anbauten. Überall Avocado-Monokultur.
Man muss sehr vorsichtig sein auf dem Weg, denn es gibt Gesellschaften, deren Regierende zwar nicht gerade das Konzept des Buen Vivir verkünden, aber doch die dahinterstehenden ethischen Ziele. In der Praxis jedoch folgen keine adäquaten Schritte. Vielleicht sprechen Sie von Entwicklung, aber die Art von Entwicklung, an die Sie dabei denken, ist nicht nachhaltig. Sie werden die Notwendigkeit betonen, dass die Dinge sich verbessern, dass die Menschen eine bessere Lebensqualität haben, dass die Wohnungen und die Dienstleistungen sich verbessern. Aber was sie wirklich tun, ist ein Raubbau an den natürlichen Ressourcen, zum Wohle einiger weniger und zum Nachteil der Mehrheit der Bevölkerung. Deshalb ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass alle Gesellschaften wissen, was das Konzept des Buen Vivir im täglichen Leben bedeutet. Und es ist unsere Aufgabe, die wir im Bereich nachhaltiger Entwicklung aktiv sind, dieses Wissen zu vermitteln, wohin wir gelangen müssen und wo wir uns bremsen müssen, damit wir keinen Irrwegen Tür und Tor öffnen, die Ausbeutung und Egoismus mit Formulierungen verkleiden, die denen des Buen Vivir ähneln.
Hay
Es gibt sozialpolitische Ansätze, die unterstützen, dass es eine stark gestrickte und interessante Gemeinschaft in den Städten und Dörfern gibt. Aber sie bleiben immer innerhalb eines Rahmens, in dem der aktuelle Lebensstil bloß nicht allzu sehr in Frage gestellt wird, nicht wahr? Innerhalb eines Rahmens, in dem die Ausbeutung des Planeten und der Natur und der sekundäre Nutzen bloß nicht beeinträchtigt werden, sondern in dem die Struktur des Lebens in einer Gesellschaft aufrechterhalten werden soll, die geprägt von Ungleichheiten auf verschiedenen Niveaus und einer ständigen Steigerung von Individualität, Isolation und Angst vor dem Fremden ist, was auch immer es sei. Und besonders in diesem Moment der Pandemie, die wir erleben, wobei ich glaube, dass wir das bereits schon vorher erlebt haben.
Die Gruppe, die am stärksten von den Folgen der Umweltkatastrophen betroffen sind, sind vorwiegend wir Frauen und ebenso Kinder aus den Regionen. Wenn wir unseren Körper als unseren wichtigsten Raum wahrnehmen, hilft uns das auf eine gewisse Art und Weise dabei, die Schmerzen, die sich in ihm ausdrücken, zu verstehen und die Parallele zur Natur zu sehen, so wie es das Buen Vivir vorschlägt. Wir sind alle Teil des Ganzen, von einem gemeinsamen Ganzen.
Ich muss ganz viel dran denken an den Punkt, den Valeria angesprochen hat, die einen Vergleich zieht zwischen unserem Körper und vor allem dem Körper der Frau, weil Frauen zu den stark betroffenen Personen von Auswirkungen beispielsweise des Klimawandels gehören. Also sie zieht eine Verbindung dazwischen, wie wir unseren Körper betrachten können, und hat dafür einen Begriff so in die Richtung von, das ist unser primärer Raum, in dem wir leben, ist der Körper, und schafft diese Verbindung, um besser zu erklären, was Zerstörung mit der Natur oder an der Natur bedeutet. Wenn wir sie nämlich am eigenen Körper spüren, dann können wir uns viel besser hineinversetzen. Und ich muss ganz viel daran denken, was der weibliche Körper eigentlich für ein Schlachtfeld ist. Das ist was, was mich sehr wütend macht. Also nur um einige Aspekte anzusprechen, denke ich da um die Schönheitsindustrie oder um Schönheitsideale. Ich denke dran, wie Kämpfe zum Thema Mutterschaft am Körper ausgefochten werden. Und ja, wenn ich mir dann angucke, diese extreme Parallelität zwischen dem Körper von Frauen, der dem Patriarchat maßlos ausgesetzt ist, und der Umwelt, die der Zerstörung ausgesetzt sind, dann wird mir diese Verbindung, die Valeria beschreibt, sehr bewusst.
Ein sehr starkes Bild, das Schlachtfeld. Warum aber die Verwendung dieses Begriffs im Zusammenhang mit dem weiblichen Körper und der Natur mehr als berechtigt ist, beleuchten schon seit vielen Jahren die sozialen und politischen Bewegungen und Philosophien des Ökofeminismus. Und auch er liefert wesentliche Erkenntnisse für die Entwicklung des Buen Vivir. Hier können wir zwar nicht ausführlicher auf ihn eingehen, aber wir haben einen kurzen Überblick zu seiner Entstehung und Bedeutung in dem Videomagazin Kreatur gefunden, das unter dem Dach des öffentlich-rechtlichen deutsch-französischen Kultursenders Arte produziert wurde. Nachfolgend der Auszug aus der Sendung.
Das Wort Ökofeminismus benutzt in Frankreich 1974 erstmals die feministische Autorin Françoise Dobon in ihrem Essay »Feminismus oder Tod«. Der Titel ist eine Anspielung auf »Utopie oder Tod« des ersten grünen Präsidentschaftskandidaten. 2 Jahre vorher war der Bericht des Club of Rome erschienen, in der Forscher erstmals die Grenzen des Wachstums und der Bevölkerungsexplosion mit Ausblick auf 2020 bis 2030 aufzeigten. In diesem Kontext entwickelt Françoise Dobon das Konzept des Ökofeminismus und stellt einen Zusammenhang her zwischen der Ausbeutung der Erde und der Unterdrückung der Frau. Trotz Françoise Dobons Kreativität setzt sich der Ökofeminismus in Frankreich nicht durch, anderswo hingegen schon. In den USA und Großbritannien mit den pazifistischen AKW-Gegnerinnen von Women for Life on Earth, in Kenia mit Wangari Maathai's Green Belt Movement oder in Japan, wo Frauen nach Naturkatastrophen immer an vorderster Front stehen. Aber auch in Ecuador, Spanien, Australien und in Indien mit dem Protest der Chipko-Frauen gegen die Rodung der Wälder. Unterstützt wurden diese besonders von der indischen Aktivistin Vandana Shiva und der deutschen Soziologin Maria Mies. Und dank ihres Buchs Ökofeminismus kehrt das Konzept in den 90ern nach Frankreich zurück. Unser Planet schwitzt. Kreatur misst die Temperatur. Und es sieht nicht gut aus. Unsere Empfehlung: eine Dosis Feminismus. Das sagen auch die Experten des Weltklimarats IPCC. Um bald 10 Milliarden Menschen zu ernähren, den Klimawandel und die Zerstörung der Ökosysteme einzudämmen, muss die Macht auch den Frauen gegeben werden. Denn in den meisten Ländern sind sie für den Anbau zuständig und werden vom Klimawandel mit voller Wucht getroffen. Im Bugoma Forest in Uganda zum Beispiel brodelt es gewaltig. Hier kämpfen Frauen gegen die Bergbauindustrie und die Zuckerrohrplantagen. Denn der Wald ist ihre Lebensgrundlage. Hier finden sie Wasser, Holz, Heilkräuter und fruchtbare Böden für den Anbau. Um die Rodung zu verhindern, patrouillieren sie abwechselnd und gehen gerichtlich gegen den Staat vor, damit ihr Recht auf den von ihnen bestellten Boden anerkannt wird. Ein Vorbild haben sie sich an einem Proteststurm aus dem Norden genommen. In Marokko haben die Sulaliyat-Frauen nach 12 Jahren Kampf eine Gesetzesänderung durchgeboxt. Nun können auch sie Land erben, genau wie die Männer. Weltweit liegt der Landbesitz nur zu 20% in weiblicher Hand. Freundlichere Aussichten in Tansania, Peru und Indonesien. Dort haben Wissenschaftler gezeigt, dass Frauen einen positiven Einfluss auf die Waldpflege haben. Vorausgesetzt, man hört ihnen zu und bezieht sie in die noch stark männlich dominierten Entscheidungsgremien ein. Mehr Gleichberechtigung schützt also auch die Umwelt.
Höchste Zeit also, die Welt ins partnerschaftliche Gleichgewicht zu bringen. Nicht nur zum Wohl des Erdklimas. Wie wäre denn als Grundstein dafür die Erinnerung an den 25. September 2015? An diesem Tag wurde in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung abgestimmt und über ihre 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. 3 Punkte haben damals diese Abstimmung zu etwas ganz Besonderem gemacht. Zunächst mal der Inhalt. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde auf internationaler Ebene selbstkritisch festgehalten, dass in Sachen Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit alle Länder der Erde Entwicklungsländer sind und es für die Menschheit nur mit partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf Augenhöhe eine Zukunft auf diesem Planeten gibt. Leave no one behind. Niemand soll, niemand darf zurückgelassen werden. Die zweite Besonderheit war, dass zu diesem Abkommen, an dem 3 Jahre lang weltweit intensiv gerungen worden war, ausnahmslos alle 193 UN-Mitgliedstaaten Ja sagten. Alle. Kein einziges Nein, keine einzige Enthaltung. Und der besondere dritte Punkt? Wie ein Mitglied der deutschen Delegation hinterher erzählte, gab es nach der Bekanntgabe dieses Abstimmungsergebnisses einen riesigen Jubel und Beifall. Und sind sich die VertreterInnen aller 193 Staaten weinend und lachend in die Arme gefallen. Das hatte es in der langen Geschichte der UN auch noch nicht gegeben. Natürlich ist die Agenda, also der Aktionsplan, und sind die Ziele alleine nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber sie können als Instrumente eingesetzt werden für den Wechsel unseres Weltbildes und der daran hängenden Systeme. Schließlich werden ja parallel dazu auch die gelebten Alternativmodelle immer sichtbarer. Und werden die Stimmen, die diesen Übergang in ein partnerschaftliches, gerechtes, gutes Leben für alle verlangen, auch immer lauter. Nicht nur von Frauen und nicht nur in Lateinamerika.